DW Menschen und Märkte.
Athen braucht Geld, dringend. Doch woher soll es kommen? Aus Berlin oder doch eher von den eigenen Bürgern? Deutschlands Exportbranchen stehen vor einem Umbruch und der Wettlauf um die Rohstoffvorkommen in der Arktis. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Wir zahlen fristgerecht. Das hat am Osterwochenende Griechenlands Finanzminister Varoufakis versprochen. Wir hören die Botschaft wohl allein, aber bisher hat Athen ja immer bezahlt. Warum nicht auch jetzt? Doch die Frage, woher das Geld kommen soll, die ist immer noch nicht beantwortet. Jetzt hat Athen wieder einmal eine alte Rechnung aufgemacht und ausnahmsweise einmal auf Heller und Pfennig genau gerechnet, sagen sie jedenfalls.
Deutschland schuldet Griechenland angeblich 278,7 Milliarden Euro. Diese Summe hat der stellvertretende Finanzminister Dimitris Mardas gestern Abend im Parlament in Athen genannt. Es soll sich dabei um eine vorläufige Berechnung handeln. Eine sechsköpfige Expertenkommission des griechischen Rechnungshofes habe insgesamt 50.000 Dokumente ausgewertet, erklärte Mardas. Die Experten veranschlagen eine den Griechen im Zweiten Weltkrieg abgepresste Zwangsanleihe mit dem heutigen Gegenwert von 10,3 Milliarden Euro. Die restliche Summe setzt sich zusammen aus Entschädigungszahlungen für Angehörige und Nachkommen von Opfern der deutschen Besatzung sowie Schadensersatz für die damals zerstörte Infrastruktur des Landes. Die Regierung in Athen und der oberste Gerichtshof des Landes hatten angekündigt, Forderungen gegen Deutschland durchsetzen zu wollen. Die Bundesregierung hat Ansprüche Griechenlands aus dem Zweiten Weltkrieg bislang zurückgewiesen und die Angelegenheit als erledigt betrachtet.
Ein Bericht von Reinhard Baumgarten aus Athen. Die Sache mit den Reparationsforderungen ist mitnichten vom Tisch, so sehr Berlin sich das auch wünschen möchte. Aber vielleicht gibt es ja auch noch eine andere Möglichkeit, für Giannis Varoufakis an Geld zu kommen, nämlich von den eigenen Bürgern. Über Steuern, klar, und über, nennen wir es mal, Sachspenden. In Südkorea hat das vor einigen Jahren jedenfalls ganz gut funktioniert, berichtet mein Kollege Andreas Becker.
Die Vorstellung, wertvolle Familienerbstücke herzugeben, um dem Staat bei der Rückzahlung seiner Schulden zu helfen, ist für viele Menschen absurd. Und doch haben viele Koreaner genau das getan, während der Asienkrise, die das Land 1997 an den Rand des Staatsbankrotts brachte. Die Währung stürzte ab, Spekulationsblasen platzten, Unternehmen und Banken brachen unter der Last ihrer Schulden zusammen, Millionen Menschen verloren ihre Arbeit. Kyung-Suk Sung, heute Gastprofessorin an der Universität Bonn, war damals Studentin in Korea.
Die Regierung in damaliger Zeit hat uns in den Medien informiert, dass wir ein großes finanzielles Problem haben. Wir müssen dringend Geld ausreihen. Also ansonsten gehen alle auf die Straße, wir verlieren den Job. Und die Sache ist wirklich ernsthaft.
Kurz darauf gab der Internationale Währungsfonds grünes Licht für den zu diesem Zeitpunkt größten Hilfskredit in seiner Geschichte. 58 Milliarden US-Dollar. Das Geld war mit harten Auflagen verbunden. Zinserhöhungen, Sparprogramme und Strukturreformen. Die Arbeitslosigkeit verdreifachte sich in der Folge. Die Koreaner sollten die Krise aber nicht nur erdulden. Die Regierung bat die Bürger ab Januar 1998, privaten Goldschmuck abzugeben, um den Kredit schneller zurückzahlen zu können. Millionen folgten dem Aufruf und gaben Erbstücke, Eheringe oder kleine Goldfiguren, wie sie in Korea traditionell zum ersten Geburtstag eines Kindes verschenkt werden, in den extra eingerichteten Sammelstellen ab. Sportler brachten Goldmedaillen und Trophäen.
Das ist ja genau die Sache, die nicht nur das Gold ist, sondern auch mit den sehr schönen Erinnerungen verbunden sind. Also sehr kostbare Sache. Als ich ein Jahr alt war, haben meine Eltern einen kleinen Goldschmuck bekommen und die haben sie auch abgegeben.
Die Familie ihrer Freundin habe den gesamten Inhalt der häuslichen Schmuckvitrine zur Sammelstelle getragen, erzählt Sung. Das Ergebnis war beeindruckend.
Insgesamt 227 Tonnen Gold haben wir gesammelt.
Gesamtwert mehr als 3 Milliarden Dollar, so koreanische Medien. Die freiwillige Aktion trug dazu bei, dass Korea seinen Kredit beim IWF schon nach 3 Jahren vorzeitig tilgen konnte. taugt das koreanische Beispiel als Vorbild für das verschuldete Griechenland? Ökonom Rolf Langhammer, der während der Asienkrise Vizepräsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft war, wendet ein, dass Griechenland im Gegensatz zu Korea kein Problem mit den Devisenreserven habe. Aber
der Kerngedanke ist schon richtig. Wir müssen Mittel aus dem privaten Sektor an den Staat übertragen, damit der Staat seinen Verpflichtungen nachkommen kann.
Das könne auf verschiedene Weisen geschehen.
Die beste Form ist die normale Form, nämlich Steuern zu zahlen.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass sich der griechische Staat bei seinen Bürgern verschuldet, indem er ihnen Anleihen verkauft.
In Japan tun das die Bürger. In Griechenland würden sie es wahrscheinlich unter den gegebenen Bedingungen nicht tun, sonst würden sie nicht jeden Tag so viel Geld ins Ausland bringen.
Die Reformanstrengungen in Griechenland seien eine, Zitat, nationale Aufgabe, so Langhammer. In Griechenland sieht er hier ein großes Defizit.
Viele Menschen leben vom Staat, aber sie sind nicht bereit, dem Staat die entsprechenden Mittel zu geben. Und das ist ein uraltes Problem in Griechenland.
Die Koreanerin Sung hält es dennoch nicht für ausgeschlossen, dass sich die Griechen für die gemeinsame Sache ins Zeug legen.
Wenn alle Generationen in Griechenland dafür bereit sind, das Problem selber auf der eigenen Kraft aufzunehmen, dann schaffen die auf jeden Fall.
Die Bereitschaft ihrer Landsleute, im Notfall sogar privaten Goldschmuck abzugeben, führt sie auf das große Gemeinschaftsgefühl in Korea zurück.
Wir haben so viele mächtige Nachbarländer. Korea ist sehr klein und wir müssen irgendwas unter uns irgendwie hinkriegen. Also diese Stärke, diese Energie haben wir irgendwie von unseren Erfahrungen gelernt und die kommt ja wieder raus, wenn wir so ein großes Problem bekommen.
Der Übergang von Patriotismus zu Nationalismus sei allerdings fließend, sagt Sung. Die Goldsammelaktion während der Asienkrise war nicht die erste ihrer Art. Schon 90 Jahre zuvor, als Korea unter japanischer Herrschaft stand, sammelten Bürger Goldschmuck, um einen Kredit an die Kolonialmacht zurückzuzahlen. Auch in Deutschland wurde das Goldsammeln zu dieser Zeit populär. Im Ersten Weltkrieg wurden die Bürger aufgefordert, Schmuck zur Finanzierung von Rüstungsprojekten abzugeben. Gold gab ich für Eisen, lautete die Parole. Der Spruch selbst ist noch älter. Er stammt aus dem Krieg der Preußen gegen Frankreich im Jahr 1813.
Ein Beitrag von Andreas Becker. Der Euro steht im Moment zum Dollar recht schwach da. Gut für die deutschen Exporteure, oder nicht? So richtig profitieren sie von der Euro-Schwäche nämlich nicht, weil ein großer Teil ihres Umsatzes in der Eurozone entsteht. Die Krise in Russland und der Ukraine und das abkühlende Wachstum der chinesischen Wirtschaft gehen auch nicht gerade spurlos an den deutschen Exporteuren vorbei. Die scheinen sich nun auf neue Herausforderungen einstellen zu müssen. Samir Ibrahim hat die Händler an der Börse in Frankfurt gefragt, wie es um den deutschen Export wirklich bestellt ist und welche Änderungen sich abzeichnen.
Den klangvollen Namen hat Deutschland wieder. Exportweltmeister. Kein anderes Land auf der Welt, noch nicht einmal China, verkauft so viel ins Ausland wie wir. Doch dazu muss man ein wenig findig sein. Die deutschen Exporteure sind bekannt dafür, dass sie sich stets dort engagieren, wo es etwas zu verkaufen gibt. Deshalb, sagt David Kohl, Chefvolkswirt beim Bankhaus Julius Bär, erfinden sie sich ständig neu. Seit 5 bis 6 Jahren steigt zum Beispiel der Anteil der Güter, die in sogenannte Schwellenländer gehen. Kein Wunder, meint der Volkswirt.
Dort ist natürlich mehr Importnachfrage, dort werden mehr Güter gerade, was den deutschen Exportmix angeht, nachgefragt. Sowohl im Automobilbereich als auch dann natürlich im Maschinenbaubereich ist Deutschland hier extrem gut positioniert. Und wir sehen hier tatsächlich, dass diese Exportanteile stark zunehmen und natürlich zu Lasten dann den Exportanteilen innerhalb der Eurozone.
Denn die schwächeln ja bekanntlich. Seit es bei den Partnern in Europa, in Spanien, Frankreich oder Italien nicht mehr so läuft, verkauft man dort eben weniger, woanders dafür mehr. Interessant ist aber, dass es für die Deutschen auch innerhalb Europas eine Verschiebung bei der Kundschaft gibt. Weg von den Partnern mit der gleichen Währung, dem Euro, hin zu denen, die den Euro gar nicht haben. Der Grund dafür, sagt David Kohl, ist einfach.
Bei Nicht-Euro-Ländern in Europa gibt es eigentlich ein großes, das ist Großbritannien. Und hier sind natürlich die Gründe dann wirklich in Großbritannien zu suchen. Man könnte natürlich auch Schweden, Norwegen anschauen, aber diese Volkswirtschaften sind relativ klein. In Großbritannien läuft es besser von der Konjunktur als im Rest der Eurozone. Und man hatte durch einen Wechselkurseffekt, den man hier auch sieht. Das heißt, der Euro hat hier stark abgewertet in den letzten 6 bis 9 Monaten. Und hier verbessert sich natürlich die preisliche Wettbewerbsfähigkeit.
So hilft der schwache Euro, den die EZB derzeit gern in Kauf nimmt, um die Krisenländer Europas zu stützen, vor allem Deutschland. Doch das Geschäft mit dem Ausland ist eben nicht einfach. Mehr als eine Firma hat zuletzt ihre Not mit vermeintlich aufstrebenden Ländern gehabt, dort investiert und verloren. Beispiel Russland. An der Börse wurde das mit Kursverlusten schwer bestraft. Das, sagt Stefan Mütze, Volkswirt der Landesbank Helaba, kann immer wieder passieren.
Wir haben ja das Russland-Problem, da werden die deutschen Exporte zurückgehen. Wir haben die OPEC-Staaten, die nehmen weniger ein, weil Öl so billig geworden ist. Auch da werden die Exporte schlechter laufen. Aber auf der anderen Seite haben wir sehr starke Staaten, wie zum Beispiel die USA. Und wir haben einen sehr schwachen Euro mittlerweile. Das wird sicherlich die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen verbessern und auch der Exportwirtschaft helfen.
Und wenn dann alles richtig läuft und auch die Pläne der Exportunternehmen aufgehen, kann die Exportnation Deutschland am Ende des Jahres ihren Weltmeistertitel verteidigen.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse berichtete Samir Ibrahim. Der allmähliche Anstieg der Temperaturen hat es möglich gemacht. Die Rohstoffvorkommen, die in der Arktis vermutet werden, könnten auch ausgebeutet werden. Rein technisch auf jeden Fall und wirtschaftlich lohnen könnte es sich auch. Doch bevor es dazu kommen kann, muss erst einmal eine Frage beantwortet sein. Wem gehört die Arktis eigentlich? Alle Anrainerstaaten, Russland, USA, Kanada, Norwegen und Dänemark, sind seit Jahren in einem Wettlauf um die Gebietsansprüche auf die Region um den Nordpol. Und dieser Wettlauf, berichtet Bernd Muschborowska, nimmt nicht nur gehörig an Fahrt auf, er wird auch mit harten Bandagen geführt.
Die zunehmende russische Militärpräsenz im Nordpolarmeer verstärkt den Wettlauf der Anrainerstaaten um die Gebietsansprüche auf den Nordpol. Zuletzt hatte Dänemark offiziell seine Ansprüche geltend gemacht. Im Dezember vergangenen Jahres reichte der dänische Außenminister Martin Lidegaard bei den Vereinten Nationen ein entsprechendes Schreiben ein. Das machen wir natürlich, weil wir Dänemarks Stimme in der Welt stärken wollen. Das ist ein riesiges Gebiet, das für die Welt zugänglich sein wird, wenn das Eis in den kommenden Jahren schmilzt. Wir möchten gerne Einfluss darauf nehmen, wie dann die Regeln für die Transportwege im Nordpolarmeer aussehen werden und wie wir die Umwelt und das Klima schützen können. Und natürlich erheben wir Ansprüche auf die Ressourcen, sollte es dort welche geben. Unter dem arktischen Eis werden neben anderen Bodenschätzen Milliarden Kubikmeter an Öl- und Gasvorkommen vermutet. Die 5 Anrainerstaaten des Gebietes, Russland, die USA und Kanada sowie Norwegen und Dänemark, haben sich im Jahr 2008 darauf verständigt, die internationale Seerechtskonvention für die Nutzung der Arktis zugrunde zu legen. Danach darf jedes Land das Gebiet bis zu 200 Seemeilen vor seiner Küste nutzen. Dänemark versucht seit Jahren, wissenschaftliche Nachweise zu erbringen, dass das zum dänischen Königreich gehörende Grönland geologisch mit dem sogenannten Lomonossow-Rücken verbunden ist, der Landmasse direkt unter dem Nordpol. Unter das ewige Eis konnten die Wissenschaftler jedoch bislang noch nicht vordringen. Doch ewig hält das Eis in der Arktis nicht mehr. Angesichts des Klimawandels ist die sogenannte Nordpassage inzwischen für einige Zeit im Sommer frei. Und sogar im Winter wird die Eisfläche um den Nordpol immer kleiner. Nach US-Angaben erreichte sie in diesem Jahr nur 14,5 Millionen Quadratkilometer, 1 Million Quadratkilometer weniger als im Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre. Das Interesse am Zugang zu dieser Region wächst. Russland hat im Jahr 2007 auf dem Meeresboden vor seiner Küste in der Arktis eine symbolische Fahne aus rostfreiem Titan aufgestellt, um seine Ansprüche deutlich zu machen. Der russische Außenminister Sergei Lavrov stellte in diesem Zusammenhang einen Vergleich mit der amerikanischen Flagge auf dem Mond her. Außer der amerikanischen Flagge auf dem Mond kann man noch die vielen Flaggen auf dem Mount Everest als Beispiele heranziehen. Sollte der Klimawandel eintreffen, und das ist ja wissenschaftlich noch gar nicht bewiesen, dann könnten außer Russland auch andere Staaten vom Schmelzen des Eises in der Arktis profitieren, einschließlich die USA, Kanada und auch Dänemark. Auch die USA versuchen, die Öl- und Gasvorkommen in der Arktis zu nutzen. Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace haben gestern eine Bohrplattform besetzt, die sich auf dem Weg von Hawaii ins Nordpolarmeer vor Alaska befindet. Sie protestierten damit gegen die geplanten Ölbohrungen in der Arktis, sagte die Leiterin der Greenpeace-Kampagne Isadora Wronski. 6 unserer Leute sind auf der Bohrplattform, denn in weniger als 100 Tagen könnte Shell im arktischen Meer mit Ölbohrungen beginnen. Das sollte dort auf keinen Fall erlaubt werden, denn das könnte in einer gewaltigen Katastrophe enden. Nach Schätzungen von US-Geologen liegen rund 25-30% des globalen Vorkommens an fossilen Brennstoffen im Gebiet des nördlichen Polarkreises.
Und wenn man Geld mit ihnen verdienen kann, dann werden die Brennstoffe eben auch gefördert und verbrannt. Mit dieser Reportage von Bernd Muschborowska endet unser Podcast für heute. Melanie Schlicht in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen danke fürs Zuhören und bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.